In der heutigen Predigt, da wollen wir im Grunde genommen nur ein Kapitel aus der Bibel lesen und darüber nachdenken. Wir wollen uns vor Augen halten, was dieser Text für die Hörer damals bedeutete und auf uns wirken lassen, was Gott heute mit diesen Versen bei uns bewirken will. Lasst uns gemeinsam unsere Bibeln aufschlagen. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 23, also zweite Buch Mose, Kapitel 23. Ich lese den ganzen Text und dann wollen wir ihn Abschnitt für Abschnitt näher betrachten. Vielleicht kommt uns der Text an manchen Stellen sperrig vor. Vielleicht findet ihr beim Hören und Mitlesen etwas, was euren Empfindungen widerspricht. Vielleicht erschreckt manche Passage euch und ihr fragt euch, kann das denn wirklich so gemeint sein? Ich werde lesen nach der 84er Lutherbibel, aber bei einigen Versen, da werde ich euch bitten, ob ihr aus anderen Übersetzungen lesen könnt, damit wir uns ein gutes Bild von den jeweiligen Texten und den Inhalten machen können. Ich fange an. Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Du sollst nicht einem Schuldigen Beistand leisten und kein falscher Zeuge sein. Du sollst der Menge nicht auf dem Weg zum Bösen folgen und nicht so antworten vor Gericht, dass du der Menge nachgibst und vom Rechten abweichst. Du sollst den Geringen nicht begünstigen in seiner Sache. Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. Wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf mit ihm zusammen dem Tier auf. Du sollst das Recht deines Armen nicht beugen in seiner Sache. Halte dich fern von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist. Den Unschuldigen und den, der im Recht ist, sollst du nicht töten, denn ich lasse den Schuldigen nicht Recht haben. Du sollst dich nicht durch Geschenke bestechen lassen, denn Geschenke machen die Sehenden blind und verdrehen die Sache derer, die im Recht sind. Die Fremdlinge sollt ihr nicht unterdrücken, denn ihr wisst um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid. 6 Jahre sollst du dein Land besäen und seine Früchte einsammeln, aber im 7. Jahr sollst du es ruhen und liegen lassen, dass die Armen unter deinem Volk davon essen. Und was übrig bleibt, mag das Wild auf dem Felde fressen. Ebenso sollst du es halten mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen. 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am 7. Tag sollst du feiern, auf dass dein Rind und Esel ruhen und deiner Sklavin Sohn und der Fremdling sich erquicken. Alles, was ich euch gesagt habe, das haltet. Aber die Namen anderer Götter sollt ihr nicht anrufen und aus eurem Munde sollen sie nicht gehört werden. 3-mal im Jahr sollt ihr mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du so halten, dass du 7 Tage ungesäuertes Brot isst, wie ich dir geboten habe, im Monat Abib. Denn zu dieser Zeit bist du aus Ägypten gezogen, erscheint aber nicht mit leeren Händen vor mir. Und das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Felde gesät hast, und das Fest der Lese am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit eingesammelt hast vom Felde, 3-mal im Jahr sollen erscheinen vor dem Herrn, dem Herrscher, alles, was männlich ist unter dir. Du sollst das Blut meines Opfers nicht zugleich mit dem Sauerteig opfern und das Fett von meinem Fest soll nicht über Nacht bleiben bis zum Morgen. Das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Du sollst das Böcklein nicht kochen in seiner Mutter Milch. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Hüte dich vor ihm Und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird euer Übertreten nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Wirst du aber auf seine Stimme hören und alles tun, was ich dir sage, so will ich deiner Feinde Feind und deiner Widersacher Widersacher sein. Ja, mein Engel wird vor dir hergehen und dich bringen zu den Amoritern, Hethitern, Perisitern, Kanaanitern, Hivitern und Jebusitern. Und ich will sie vertilgen. Du sollst ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen, noch tun, was sie tun oder wie sie tun, sondern du sollst ihre Steinmale umreißen und zerbrechen. Aber dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen, und ich will alle Krankheit von dir wenden. Es soll keine Frau in deinem Lande eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein, und ich will dich lassen alt werden. Ich will meinen Schrecken vor dir her senden und alle Völker verzagt machen, wohin du kommst, und will geben, dass alle deine Feinde vor dir fliehen. Ich will Angst und Schrecken vor dir her senden, die vor dir her vertreiben, die Hiviter, Kanaaniter und Hethiter. Aber ich will sie nicht in einem Jahr ausstoßen vor dir, auf dass nicht das Land wüst werde und sich die wilden Tiere wieder dich mehren. Einzeln, nacheinander will ich sie vor dir her ausstoßen, bis du zahlreich bist und das Land besitzt. Und ich will deine Grenze festsetzen von dem Schilfmeer bis an das Philistermeer und von der Wüste bis an den Euphratstrom. Denn ich will dir in deine Hand geben die Bewohner des Landes, dass du sie ausstoßen sollst vor dir her. Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Lass sie nicht wohnen in deinem Lande, dass sie dich nicht verführen zur Sünde wider mich. Denn wenn du ihren Göttern dienst, wird dir das zum Fallstrick werden. Das war ein langer Abschnitt. Sagt einmal, wann war die letzte Bundestagswahl? Wow, 24. September, richtig. Und haben wir schon eine Regierung? Nein, wir haben keine Regierung. Und das seit 4,5 Monaten nach der Wahl. Bis eine Regierung vereidigt werden kann, wird noch mal ein Monat ins Land gehen. Und jetzt die interessante Frage. Hat von euch schon jemand gemerkt, dass eine Regierung fehlt? Eigentlich nicht, ne? Oder leidet jemand von euch, dass ihr nicht regiert werdet? Oder? Warum kommen wir trotzdem ganz gut klar? Es ist doch so, dass sämtliche Staatsorgane unseres Landes wissen, was sie zu tun haben. Es gibt Gesetze und Verordnungen, an denen sich jeder orientieren kann. Wir haben eine Verfassung, die bewährt ist und die funktioniert, ob mit oder ohne Regierung. Und die Zeit, bis wir endlich eine Regierung haben, die werden wir auch noch herumbekommen. Ganz anders das Volk Israel, an das der eben gelesene Text gerichtet war. Wir haben ein Volk vor uns, das gerade vor 3 Monaten, also ungefähr so wie wir Bundestagswahl hatten, das gerade vor 3 Monaten aus der Sklaverei freigekommen war. Gut, es ist nicht mit leeren Händen aus Ägypten ausgezogen. Sie waren aufgrund der Geschenke ihrer einstigen Herren materiell sehr wohlhabend. Und durch die Art, wie Gott sie aus der Sklaverei befreit hatte, waren sie mit vielen ermutigenden Erfahrungen gesegnet. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass sie politisch nie eine andere Verfassung gekannt hatten als die eines Sklavenvolkes. In unserem deutschen Grundgesetz sind Werte wie Menschenrecht und Menschenwürde, Meinungs- und Gewissensfreiheit und all solche Dinge festgeschrieben. Und die meisten von uns sind mit diesen Werten aufgewachsen und halten sie für selbstverständlich. Ganz anders die Israeliten damals. Der erste Artikel ihres Grundgesetzes lautete: Der Sklaventreiber hat immer Recht. Naja, Artikel 2 ist klar, wenn der Sklaventreiber mal nicht Recht hatte, tritt automatisch Artikel 1 in Kraft. Mit anderen Worten, sie verfügten nicht über die geeigneten Regeln, mit denen der Aufbau einer neuen Gesellschaft, eines neuen Staates gelingen würde. Aus diesem Grunde hatte Gott sie für längere Zeit am Sinai versammelt. 2. Mose 24, 12, da steht, was Gott vorhatte mit all diesen Gesetzen. Und der Herr sprach zu Mose: Komm herauf zu mir auf den Berg und bleib da selbst, dass ich dir gebe die steinernen Tafeln, Gesetz und Gebot, die ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Unterweisen, das bedeutet nicht einmal nur vorlesen oder hören, sodass dass sie zittern und ihnen die Ohren gellen, sondern unterweisen hat was mit Unterricht zu tun, mit Lernen. Es geht um die Ausbildung im Fach Staatsbürgerkunde eines befreiten Gottesvolkes. Es ging also nicht darum, dass Gott sich hier überlegt hatte, mal sehen, mit was für Gesetzen ich sie ärgern und einschränken kann. Jetzt sind sie zwar frei, aber sie sollen nicht zu viel Spaß im Leben haben. Sondern Gott wollte ihnen mit diesem Gesetz ein Leben in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes ermöglichen. Das eben gelesene Kapitel 23 ist das letzte von dreien, in denen Gott die Rechtsverordnungen vorstellt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das, was wir gerade gelesen haben, ist vollständig in Form der wörtlichen Rede verfasst. Es sollte uns bewusst sein, dass wir hier Gottes Wort im wahrsten Sinne gehört haben. Die Bedeutung all dieser Aussagen kann also nicht überschätzt werden. So viel zur Einleitung. Und bevor wir zu den Einzelheiten des Textes kommen, müssen wir uns noch eine Frage stellen. Haben wir das Recht, diese Worte Gottes auch auf uns und auf unser Leben unmittelbar zu beziehen? Oder müssen wir es bei einer geschichtlichen Betrachtung bewenden lassen? Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen dem Volk Israel und der heutigen Christenheit. Ich rede nicht von dem politischen Menschen, obwohl das auch ein sehr interessantes Thema wäre, sondern zwischen dem Christen heute, der Christenheit allgemein und dem modernen Christen als Individuum. Als Christ bin ich durch Gottes Gnade aus der Knechtschaft der Sünde befreit worden. So wie die Israeliten aus der Knechtschaft Ägyptens. So wie er befinde ich mich aber noch nicht am Ziel meines Weges mit Gott, nämlich im irdischen bzw. im himmlischen Kanaan, sondern muss durch die Wüste des Lebens wandern. Und nicht zuletzt hat Paulus geschrieben, dass die Geschehnisse rund um das Volk Israel unserem Christenleben ein Vorbild sind, in 1. Korinther 10. Also, lasst uns versuchen, diesen Text für uns lebendig und bedeutsam werden zu lassen. Exodus 23, die Verse 1 und 2. Also 2. Mose 23, die Verse 1 und 2. Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten, du sollst nicht einem Schuldigen Beistand leisten und kein falscher Zeuge sein. Du sollst der Menge nicht auf dem Weg zum Bösen folgen und nicht so antworten vor Gericht, dass du der Menge nachgibst und vom Rechten abweichst. Ein überaus hilfreicher Rat findet sich hier. Überall, wo viele Menschen zusammen sind, kommt es vor, dass Gerüchte in Umlauf gebracht und verbreitet werden. Welch vergiftende Wirkung das haben kann, ist dem, der das Gerücht weitergibt, oft nicht bekannt und nicht bewusst. Deshalb formuliert Gott es hier als ausdrückliches Verbot. Lasst uns das ernst nehmen. Denn wenn es schon vor über 3000 Jahren wichtig war, dann kann es heute in den Zeiten von Facebook, Twitter und WhatsApp gar nicht ernst genug genommen werden. Und noch etwas Wichtiges steht in diesen beiden Versen. Es ist formuliert in der Form eines Verbotes. Da steht, du sollst nicht der Menge auf dem Weg zum Bösen folgen. Was steht in anderen Übersetzungen? Hat jemand eine andere Übersetzung? Was steht bei euch statt Menge?
Schließt euch nicht der Mehrheit an, wenn sie Böses plant.
Schließt euch nicht der Mehrheit an, ein anderer Begriff. Menge, Mehrheit. Zu dem Stichwort Mehrheit Na gut, wir als Demokraten, da fällt uns ja einiges zu ein, nicht? Schiller hat gesagt, was ist Mehrheit? Also lässt es seine Figur in dem Drama Demetrius sagen, was ist Mehrheit? Die Mehrheit ist der Unsinn. Verstand war immer nur bei wenigen gefunden. Er relativiert es also. Klar, Mehrheit hat eine Bedeutung für uns. Der Begriff der Mehrheit hat für demokratiegewöhnte Menschen eine wichtige Bedeutung. Mehrheitsbeschlüsse muss man achten, auch wenn man sie nicht gut findet. Aber Gott sagt, dass man nicht darum herumkommt, sich seine eigene Meinung zu bilden und diese auch öffentlich zu vertreten. An den Rand dieses Textes, da habe ich in meiner Bibel ein Gebot geschrieben. Das war ja gerade ein Verbot, nicht? Der Mehrheit nicht blind zu folgen. Ich habe mir das Gebot dahin geschrieben, bild dir deine Meinung. Diese Werbung kennt ihr noch, aber wie macht man denn das, sich eine Meinung bilden? Wie macht man denn das? Mal ein praktisches Beispiel. Wie viele von euch haben jetzt im Augenblick die Bibel vor sich aufgeschlagen in 2. Mose 23? Darf ich mal die Hände sehen? Smartphone zählt auch. Wunderbar. Also, ihr bildet euch gerade eine Meinung, indem ihr euch mit Primärliteratur beschäftigt. Also in den Grundlagen forscht. Alle anderen, die sich jetzt nicht gemeldet haben, haben vielleicht die Brille nicht dabei oder sie glauben dem, der vorne steht, blind, dass er ihnen schon das Richtige erzählt und sie nicht anlügt. Sie bilden sich aber nicht ihre eigene Meinung. Gut. Bitte nicht missverstehen, das geht nicht um Kontrolle oder Misstrauen, sondern nur um so ein paar grundlegende Techniken auf dem Weg einer eigenen Meinung. Als nächstes sind da die Verse 3 und 6. Die stehen nicht direkt nebeneinander, bilden aber thematisch eine Einheit. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass sie das Recht des Schwächeren zum Inhalt haben. Ich lese mal Vers 3. Du sollst den Geringen nicht begünstigen in seiner Sache. Das ist mal eine Aussage, ne? Und in Vers 6, du sollst das Recht deines Armen nicht beugen in seiner Sache. Also, sie haben das Recht des Schwächeren zum Inhalt. Im Umgang mit dem sozial Schwächeren kann man zwei Fehler machen. Vor dem ersten wird in Vers 3 gewarnt, nämlich ihn im Gericht oder vor Gericht zu begünstigen, eben weil er ja doch so schwach ist. Es gibt ja doch auch in unseren Zeiten so einen Reflex, bei denen das gute liebenden Menschen, die sich ohne nachzudenken auf die Seite des Geringen stellen und von vornherein eher den Anzugträger an den Pranger stellen. Mit ebenso knappen wie deutlichen Worten verbietet Gott dem Schwachen und Armen, den Schwachen und Armen auszunutzen und sich auf seine Kosten Vorteile zu verschaffen. So, das war das Recht des Schwächeren. Sagt Gott auch was zum Recht des Stärkeren in diesem Text, den wir gerade gelesen haben? Steht da auch was drin? Die sind so ein bisschen verstreut. Man muss ein kleines bisschen gucken. Ja, in Vers 8. Du sollst dich nicht durch Geschenke bestechen lassen, denn Geschenke machen die Sehenden blind und verdrehen die Sache derer, die im Recht sind. In Vers 8 werden wir gewarnt vor denen, die viel Geld haben und sich damit Stimmen, Meinungen und Vorteile erkaufen können. Schon Jahrtausende vor der Gründung von Transparency International und vor Initiativen wie Ich zahle mein Abendessen selbst, hat Gott den Tatbestand der Bestechlichkeit in seine Gesetzgebung aufgenommen. Straftatbestand der Bestechlichkeit. So, jetzt haben wir ein paar Verse übersprungen. Das sind die Verse 4 und 5. Die wollen wir natürlich nicht auslassen, weil sie auch interessant sind. Lesen wir mal Verse 4 und 5. Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. Wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf mit ihm zusammen dem Tiere auf. Dass der Tierschutz in einer weltlichen Gesetzgebung zu finden ist, ist nicht so ungewöhnlich. Den gibt es auch bei uns, den Tierschutz. Aber dass das Gebot der Nächstenliebe, nein, der Feindesliebe formuliert wird, hebt dieses Gesetzeswerk aus allen mir bekannten Gesetzeswerken heraus. Wir müssen also nicht auf Jesus und die Bergpredigt warten, der uns mit dem Gebot der Feindesliebe manchmal an unsere Grenzen bringt. Es finden sich schon hier alle Errungenschaften, die wir oft erst im Neuen Testament vermutet haben. Man sieht es nicht oft, man kann es nicht oft genug betonen, im Neuen wie im Alten Testament begegnet uns oder begegnen wir demselben Gott. Nun hat mein Nachbar keinen Esel und der Mitmieter hat keinen Ochsen, der sich verlaufen hat. Aber stellt euch Folgendes vor, ich liege an einem regnerischen, kalten Morgen im warmen Bett. Mein Wecker klingelt erst in 2 Stunden. Aber mein Nachbar, der mich nicht mag und mit dem ich auch nicht besonders warm werden kann, der muss schon um 4 Uhr morgens aus dem Haus, um zu seiner Arbeit zu pendeln. Und ich höre ihn wieder, wie er mit lautem Wesen das Haus verlässt, wie er sein Auto aufsperrt und wieder mal die Türen rücksichtslos zuknallt, sodass mein süßer Schlaf jetzt dahin ist. Jetzt betätigt er seinen Anlasser und gleich wird er mit großem Motorgeheule losfahren, damit sich auch alle Nachbarn aufrecht im Bett wiederfinden. Und heute allerdings ist es anders. Ich höre nur ein schwaches Orgeln von seinem Anlasser und ich ahne schon, das wird nichts mit Motorstarten und Kavalierstart. Die Batterie ist zu schwach. Jetzt kann ich mich umdrehen und denken, das ist doch nicht mein Freund, der von mir erwarten könnte, dass ich ihm helfe, der rechnet doch gar nicht damit. Geschieht ihm auch mal ganz recht, diesem ungehobelten Kerl, dass er jetzt Ärger mit seinem Chef kriegt. Aber ich könnte mich auch daran erinnern, dass in dem Auto, das vor dem Seinen steht, nämlich in meinem, im Kofferraum ein Starthilfekabel sich befindet. Ich könnte mir schnell eine Jacke überziehen, mir die Taschenlampe schnappen und mit meinem Nachbarn zusammen sein Auto wieder flott machen. Aber das ist doch mein Feind. Soll ich dem, außerdem das regnet und der rechnet auch gar nicht damit. Lass ihn ja nicht im Stich. So lautet Gottes Gebot. Was steht in den anderen Übersetzungen? Lass ihn ja nicht im Stich. Das ist hier in Vers 5. Was habt ihr da für einen Rat? Wie formuliert es? Wie kann man es anders formulieren?
Dann geh nicht einfach vorüber.
Geh nicht einfach vorüber. Hilf ihm.
Lass ihn nicht ohne Beistand.
Ja, das muss man sich aber erstmal wirklich sagen lassen. Und es ist nicht einfach. Naja, aber man kann, stellt euch mal vor, eine Gesellschaft, in der das praktiziert wird, wie das wäre. Es steht nicht im Grundgesetz, dass wir unseren Feind lieben sollen, aber steht in der Bibel. Das ist ein so tolles Buch. Im Vers 9, am Ende dieses Abschnittes, da steht noch etwas, was in modernen Verfassungen nicht fehlen darf, was aber immer wieder neu durchdacht und angemahnt werden muss, damit es Teil einer edlen Kultur bleibt. Vers 9. Die Fremdlinge sollt ihr nicht unterdrücken, denn ihr wisst um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid. Was mich an diesem Gesetz so beeindruckt, ist die Art, wie Gott es begründet. Im dritten Buch Mose, an anderer Stelle also, wird eben das gleiche Gesetz abschließend begründet mit den Worten: Ich bin der Herr. Und es gibt ganz viele Gesetze, die werden einfach vorgelesen und hinterher steht: Ich bin der Herr. Das ist so ähnlich wie Basta. Jetzt, also das ist wichtig. Aber hier kommt eine Begründung. Was mich beeindruckt, ist der Rückgriff auf mein Herz in der Begründung, auf mein Mitgefühl, meine Fähigkeit zur Empathie. Im Zuge der Geschehnisse 2015, im Zusammenhang mit dem großen Eintreffen von Flüchtlingen in unserem Land, da haben mich Interviews beeindruckt, in denen Deutsche der älteren Generation sagten: Ja, die Bedrohten, Verfolgten brauchen unsere Hilfe, denn wir gehören auch zu den Heimatvertriebenen. Wir mussten damals auch unsere Heimat verlassen und kamen fremd hierher. Wir können uns noch erinnern, wie uns damals zumute war. Wir können noch erinnern, was unser Herz damals empfunden hat. Über 3000 Jahre vor der Gründung von Pegida und AfD hat Gott Grundsätze in sein Grundgesetz hineingenommen, die auch heute noch als Kennzeichen einer edlen Kultur gelten dürfen. Und an dieser Stelle, als ich mit der Predigt zum Vorbereiten dran war, habe ich gemerkt, dass es zu lang ist, das Kapitel, um es in einer Predigt zu behandeln. Und ich habe es trotzdem für wichtig gehalten, das Ganze einmal durchzulesen, denn im nächsten Teil, also wenn ich das nächste Mal dran bin, dann werden die spannenden Geschichten mit den Festen des Jahres und mit dem Engel, der vor uns hergesendet wird, das wird noch betrachtet. Und darauf freue ich mich auch, aber für heute wollen wir nur noch die Verse 10 bis 12 lesen und betrachten. Verse 10 bis 12. 6 Jahre sollst du dein Land besäen und seine Früchte einsammeln, aber im 7. Jahr sollst du es ruhen und liegen lassen, dass die Armen unter deinem Volk davon essen. Und was übrig bleibt, mag das Wild auf dem Felde fressen. Ebenso sollst du es halten mit deinem Weinberg und mit deinen Ölbäumen. 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am 7. Tag sollst du feiern, auf dass dein Rind und Esel ruhen und deiner Sklavin Sohn und der Fremdling sich erquicken. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich von gestandenen Adventisten jetzt nahezu Übermenschliches verlange. Denn auch ich bin als Adventistenkind groß geworden. Und es ist nun mal so, dass wir bestimmte Themen fast zwangsläufig nur in bestimmten Zusammenhängen sehen können. Nehmen wir ein Beispiel. Hören wir den Begriff Schöpfung, dann taucht in unserem Hinterkopf wahrscheinlich sofort der Begriff Evolution auf. Ähnliches könnte passieren, wenn das Stichwort Sabbat fällt. Dann ist in unserem Hinterkopf der Begriff Sonntag nicht weit weg. Wenn wir vom Lesen dieser 3 Verse aber einen Nutzen haben wollen, müssen wir uns klar machen, dass es damals noch keinen Sonntag gab. Es gab also noch auch kein Mahlzeichen des Tieres und auch kein Siegel an irgendwelchen Stirnen. Und obwohl wir wissen, dass es nicht möglich ist, bewusst an etwas nicht zu denken, werden wir doch den Text nochmal lesen und alle die störenden Begriffe ausklammern. 6 Jahre sollst du dein Land besäen und seine Früchte einsammeln. Aber im 7. Jahr sollst du es ruhen und liegen lassen, dass die Armen unter deinem Volk davon essen. Und was übrig bleibt, mag das Wild auf dem Felde fressen. Ebenso sollst du es halten mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen. 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am 7. Tag sollst du feiern, auf dass dein Rind und Esel ruhen und deiner Sklavin Sohn und der Fremdling sich erquicken. Wir bemerken, dass auch diese beiden Gebote jeweils aus 2 Teilen bestehen. Zunächst das Gebot an sich und danach seine Begründung. So wie eben beim Gebot über Fremdlinge kann uns beim Blick auf die angeführte Begründung klarer werden, wozu dieses Gebot eigentlich gegeben wurde. Beginnen wir mit dem seltsamen Gebot vom Sabbatjahr. Warum sage ich seltsames Gebot? Naja, weil es ein Gebot ist, was in unserer Gesellschaft nur in den exotischen Fällen zum Einsatz kommt, wenn Lehrer, Wirtschaftsbosse oder Professoren sich ein Sabbatjahr nehmen, was dann auch so heißt. Für die Vorbereitung eines solchen Jahres gelten meist auch Regeln, auf welche Weise die monatlichen Bezüge vorbereitend angepasst werden, damit man in diesem Jahr bei verringertem Grundgehalt versorgt ist. Ich frage mich, ob dieses Gesetz nur für Landwirte galt oder ob auch Zimmerleute, Schmiede und andere Handwerkerzweige in den Genuss dieser Regelungen kamen. Ach so, warum sage ich Genuss? Ist das nicht Arbeitsverbot? Und das uns? Ihr Berufstätigen, stellt euch bitte vor, ihr hättet die Möglichkeit, ein Jahr zur freien Verfügung zu haben, natürlich bei etwas reduziertem Gehalt, und danach das gewohnte Beschäftigungsverhältnis wieder aufzunehmen. Also ich, für meinen Teil, finde diesen Gedanken ziemlich reizvoll. Ich kenne auch Leute, die das schon gemacht haben. Seltsam fand ich allerdings zunächst auch die Begründung für das Sabbatjahr. Da steht, du sollst das Land ruhen und liegen lassen, dass die Armen unter deinem Volk davon essen und was übrig bleibt, mag das Wild auf dem Felde fressen. Naja, aber wenn es doch den Armen zugutekommen soll, wäre es nicht sinnvoller und hätte der Arme nicht viel mehr davon, wenn die Felder normal bewirtschaftet werden würden und sie dann einen größeren Überschuss erhalten? Außerdem kommen dann doch die Landwirte nicht aus ihrem Rhythmus. Aber gerade das könnte die Absicht Gottes gewesen sein, die Sache mit dem Rhythmus. Lass dich mal aus deinem gewohnten Rhythmus bringen. Schau mal, auf welchem Gebiet du dich sonst noch entwickeln kannst. Die Mitarbeit in einem sozialen oder missionarischen Projekt kann dir für deine Sicht auf die Welt neue Perspektiven eröffnen, neue Impulse geben. Du kehrst reicher an deinen Arbeitsplatz zurück und kannst vom empfangenen Segen Gottes weitergeben. Die Botschaft an den Landwirt von damals lautete jedenfalls: Hör zu, dein Feld ernährt nicht nur dich, sondern auch deine Mitmenschen und darüber hinaus auch noch das Wild auf dem Felde. Also entspann dich. Du lebst sowieso nur von Gottes Gaben. Christen, die diesen Text lesen und ernst nehmen, die müssten im beruflichen und im privaten Leben eigentlich die coolsten und lockersten Typen sein, weil sie gelernt haben, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. 6 Jahre, 6 Tage. In der Bibel, die ich zurzeit lese, ich lese zurzeit eine englische Bibel, das ist ganz interessant, wenn man die Bibel mal in einer anderen Sprache liest. Denn da tauchen plötzlich Begriffe auf, die mir fremd sind, die ich vielleicht nachgucken muss, die aber so aufscheinen. Und die Bibel ist so gemacht, dass auch die Einrückungen im Text so gestaltet sind, dass diese Entsprechung 6 Jahre und 6 Tage, dass mir das so richtig ins Auge sprang. Im Vers 12 lese ich von einer ganz interessanten Sabbatgestaltung. Mir wird geboten, zu ruhen. Rind und Esel dürfen auch mal ohne Last rumstehen. Und der Sohn meiner Sklavin darf erfrischt werden und durchatmen. Habt ihr in euren Übersetzungen noch andere Begriffe zur Sabbatgestaltung? Was steht bei euch? Das ist in Vers 12. Welche Tätigkeitswörter stehen da?
Feiern.
Ja.
Ruhen, ausruhen und erholen.
Ruhen, ausruhen, erholen. Ach, lauter positiv besetzte Begriffe. Ist das nicht schön? Ist das nicht ein Sabbat? Was in der Lutherbibel mit feiern übersetzt ist, das steht im Hebräischen, da steht dann Schabbat. Was ruhen oder einfach nur aufhören bedeutet. Aufhören, damit ist gemeint, aufhören von Anstrengung oder Strapaze. Von meiner Ruhe profitieren Rind und Esel. Von meiner Ruhe profitiert sogar der Sohn der Sklavin und auch der Fremdling. Wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, ist gerade dieses Gebot ein Zeugnis davon, dass Gott eben nicht im Sinn hatte, uns noch ein paar extra Gesetze aufzulegen, damit wir vor lauter Gesetzesbefolgen ja keine Langeweile haben. Sabbatstress ist sicher keine Erfindung Gottes. Ich glaube, dass Gott sich freuen würde, wenn es uns immer besser gelänge, den Ruhetag nicht in erster Linie als Unterscheidungstag zwischen uns und dem Rest der Welt zu sehen, sondern als das, wozu er ursprünglich geschenkt wurde. Ein Tag zum Feiern, zum Ruhen und zum Erquicken. Amen.